Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ein gesegnetes neues Jahr für alle, die ich noch nicht persönlich grüßt habe, was die meisten tatsächlich sind. Und es ist schon angeklungen, Andreas hat es vorhin schon gesagt, ganz traditionell beschäftigen wir uns am ersten Sonntag im neuen Jahr mit der Jahreslosung. Und ihr wisst sicher alle, wo die steht dieses Jahr, nämlich in Johannes Kapitel 6, Vers 37. Dort heißt es nach der neuen evangelistischen Übersetzung: Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Oder wie es offiziell in der aus der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen heißt, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und wie wir heute schon so ein bisschen gehört haben, kann es gefährlich sein, wenn man einzelne Verse in der Bibel aus ihrem Kontext reißt. Und ich habe da an der Samu denken müssen vor ein paar Wochen, also von denen Postkartensprüche berichtet hat. Und so geht es ja mit der Jahreslosung im Prinzip auch. Die könnte ja auch ganz gut auf irgendwelche Postkarten stehen. Das tun sie ja auch. Und wir möchten uns heute Morgen die Zeit nehmen, um diesen Zusammenhang oder einen der Zusammenhänge und der Gegebenheiten näher betrachte, wie es zu dieser Aussage von Jesus gekommen ist. Und wir lesen dazu zunächst im Markus-Evangelium im Kapitel 6, die Verse 30 bis 44. Die Apostel versammelten sich dann wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie in seinem Auftrag gelehrt und getan hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Platz, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Doch viele sahen sie wegfahren und hatten ihre Absicht bemerkt. So kam es, dass die Menschen aus allen Orten am See angelaufen kamen und auf dem Landweg noch vor ihnen dort waren. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirte. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Wir sind hier an einem einsamen Fleck und es ist schon spät. Schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus erwiderte: Gebt ihr ihnen doch zu essen. Sollen wir wirklich losgehen, sagten sie da, und für 200 Denare Brot kaufen, damit wir ihnen zu essen geben können? Wie viel Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und sagten dann zu ihm: 5 und 2 Fische. Dann befahl er ihnen, dafür zu sorgen, dass die Leute sich gruppenweise ins grüne Gras niedersetzten. Als sie sich an Gruppen zu 100 und zu 50 zusammengesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel und lobte Gott. Johannes schreibt hier: Er nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Dann brach er die Fladenbrote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen sich satt. Sie füllten sogar noch 12 Tragkörbe mit den Resten, die von den Brotstücken und Fischen übrig geblieben waren. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Jetzt wollen wir noch den Sprung ins Johannesevangelium nehmen. Lese da in Kapitel 6 die Verse ab Vers 22 bis 37. Am nächsten Tag warteten die Menschen auf der anderen Seite des Sees wieder auf Jesus, denn sie hatten gesehen, dass die Jünger allein losfuhren, ohne dass Jesus zu ihnen in das Boot gestiegen war, das als einziges am Ufer gelegen hatte. Inzwischen legten mehrere Boote aus Tiberias an der Stelle an, wo die Menge das Brot nach dem Dankgebet des Herrn gegessen hatte. Als die Leute nun merkten, dass Jesus und seine Jünger nicht mehr da waren, stiegen sie in diese Boote, setzten nach Kapernaum über und suchten nach ihm. Als sie ihn endlich gefunden hatten, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus erwiderte: Ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem Zeichen sagen wollte, interessiert euch nicht. Ihr solltet euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird der Menschensohn euch geben. Denn ihm gab Gott der Vater die Beglaubigung dafür. Da fragten sie ihn, was sollen wir denn nach Gottes Willen tun? Jesus antwortete ihnen, Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Doch da sagten sie zu ihm, wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen, wie es ja in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie dann zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Aber ich habe es euch ja schon gesagt. Trotz allem, was ihr an mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir für dein Wort, in dem wir lesen und forschen können. Und ich bete für uns, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast heute Morgen. Dass du unsere Ohren und unsere Herzen aufmachst und zu uns sprichst. Amen. Wo befinden wir uns in der Geschichte hier? Johannes, der Täufer, war gerade frisch enthauptet, umgebracht worden, nachdem er im Gefängnis saß. Und unmittelbar in diesem Zusammenhang schickt Jesus seine Jünger das erste Mal bevollmächtigt und ermutigt raus in die Dörfer der Umgebung. Er sendet seine 12 Jünger, die im Prinzip jetzt Apostel waren, so sagt es ja auch hier die Stelle, um erste missionarische Schritte rund um den See Genezareth zu machen und sein Reich zu bauen und zu verkünden. Und die Ermordung von Johannes dem Täufer unterbricht diese Sendung so irgendwie, weil die Bibel beschreibt uns hier, dass die Jünger nach dieser Info zurückkommen und Gemeinschaft mit Jesus suchen. Und was passiert da? Menschenmasse erwartet sie. Und für alle, die sich jetzt vielleicht Notizen machen, wenn ich das gliedern müsste, das Ganze, dann würde ich jetzt die Überschrift wählen, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Aus meiner Sicht ist diese Tatsache notwendig, um die Aussage von Jesus oder die Aussagen von Jesus überhaupt richtig einzuordnen. Und im 19. Jahrhundert gab es in Göttingen und darüber hinaus ein theologisches Seminar, das ist bekannt als die religionsgeschichtliche Schule, ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, und die waren Mitbegründer von einer Bewegung, die im historisch-kritischen Kontext alles Übernatürliche, von dem uns die Bibel berichtet, von Anfang bis Ende komplett ablehne. Und als dann so der Liberalismus einzog im 20. Jahrhundert, hat man diese Gedanken weitergetragen und im sogenannten Jesus-Seminar wurde das aufgegriffen. Und alles, was uns die Schrift zeigt an übernatürliche Dinge, an Wunder, an Heilungen, ist unter dem Angriff dieser Bewegung. Das Hauptargument ist, dass sowas wie göttliches, übernatürliches Eingreifen in der Geschichte eigentlich nicht vorkommen kann. Und so haben sich diese Anhänger der Theorie auf die Suche gemacht, eine Erklärung für die Speisung der 5000, wie wir es kennen, zu suchen, die uns weniger abverlangt, als unser Denken für ein göttliches Eingreifen zu öffnen. Und die Erklärungsversuche gehen dabei tatsächlich vom Bizarre ins Lächerliche. Ich will das nur ganz kurz anreißen. Eine Theorie besagt, dass Jesus in der Nähe vom See Genezareth eine Höhle gehabt hätte, gefüllt mit reichlich Lebensmittel. Und er hätte dann, wie man das von den Zauberern so kennt, mit Tüchern ein Seil zugeknüpft, wo die Jünger dann die ganze Verpflegung herangeschafft hätte. Oder die vielleicht etwas schlüssigere Erklärung, dass Jesus, nachdem er den ganzen Tag gepredigt hatte und fertig war, waren alle müde, waren alle hungrig und dann hat er seine Jünger losgeschickt, um zu gucken, wer was zum Essen dabei hat, weil manche waren so clever und haben geplant und haben was mitgenommen und andere halt nicht. Und dann hat er quasi die Jünger darum gebeten, das zu verteilen. Also dass einfach die, die nichts dabei haben, kriegen dann von denen was, die was dabei haben. Also im Prinzip ein ethnisches Wunder, das an dem Tag passiert ist, weil es waren ja ganz viele verschiedene Volksgruppen da zusammen. Ich möchte es wie ein Bibelkommentator im 20. Jahrhundert mit einem Wort zusammenfassen. Unglauben. Weil das ist nicht das, was uns die Bibel hier sagt. Das ganze Alte und Neue Testament ist voll von Wundern, von einem Eingreifen Gottes, von übernatürlicher Begebenheiten hier auf der Erde. Und bei aller Bestürzung, die jetzt ich oder vielleicht der ein oder andere von euch verspüren mag, wenn man sowas hört oder sich damit beschäftigt, ist, dass die Brüder und Schwestern, die dieser Theorie anhängen, ja gar nicht so alleine dastehen. Wie haben wir gelesen in Johannes 6, Vers 29? Jesus antwortete ihnen: Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Doch da sagten sie zu ihm: Wenn wir dem glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Die Menschen, die am Tag zuvor mit 5 Brote und 2 Fische satt geworden sind, frage Jesus ernsthaft nach einem Wunder. Die Jünger, die jahrelang mit Jesus unterwegs gewesen sind, die ausgesendet worden sind von Jesus, sage: Sollen wir etwa losgehen und für 200 Denare Brot kaufen, damit wir ihnen zu essen geben können? Was mir wichtig ist heute Morgen, und da will ich niemandes Glaube kleinreden oder irgendjemand bloßstellen: Glaube nicht, dass Gottes Eingreife, seine Wunder, von deinem Glaube abhängen. Das wär tragisch. Gott ist absolut souverän. Er tut Wunder, wann und wo er möchte. Wir dürfen ihn natürlich darum bitten. Aber ob wir daran glauben oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn es darum ginge, wären die 5000 Männer und viele Frauen und Kinder an dem Tag wieder hungrig nach Hause gegangen. Weil nicht mal die Jünger haben geglaubt. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Ob du das glaubst oder nicht. Oder wie es die Jahreslosung 1932 mit Psalm 98, Vers 1 ausdrückt: Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Diesen ersten Punkt vorausgeschickt, schauen wir, was hier also passiert. Die Jünger oder die Apostel kamen zurück, um mit Jesus über die aktuellen Ereignisse und Erlebnisse jetzt aus der Zeit der Sendung, was sie so erlebt haben, zu berichten. Und an ganz vielen Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament lesen wir das, dass viel Begegnung mit Gott einfach sich zu sammeln in der Einsamkeit, in der Abgeschiedenheit passiert. Und so nimmt Jesus auch hier seine Jünger auf die Seite, um sich mit ihnen an einem abgelegenen Ort abseits von der Menschenmenge zu versammeln. Sie versuchen, einen ruhigen, verlassenen Ort zu finden. Und die Evangelie berichtet uns, dass es viele Menschen gab, die sie halt doch wieder aufgespürt haben. Und die Jünger steigen deshalb in ein Boot, um den Menschen zu entkommen. Aber klar, es war ja jetzt nicht nur Jesus, der vom Reich Gottes erzählt hat, sondern seine Jünger waren ja auch unterwegs. Das heißt, auch die hatte wiederum Anhänger, die die Worte geglaubt haben, die die Jünger gesagt haben, die die Wunder gesehen haben, die die Jünger getan haben. Und so kam es, wie es kommen musste. Als Jesus mit seinen Jüngern anlandet, ist da eine riesen Menschenmenge und wartet. Und was passiert dann? Wir lesen: Jesus sah die Menschen. Und ich bin mir sicher, er hatte einige aufgewühlte und einige schwierigere Gespräche auf der Bootsfahrt. Aufkommende Verfolgung, Johannes war tot, die Römer, die Juden. Und was tut er? Er hat Mitgefühl mit den Menschen. Wie lesen wir in Vers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Jesus, ein Gott, der die Menschen sieht. Jesus war nicht frustriert, er war nicht genervt. Auch wenn ihm, glaube ich, die Menschen schon auf die Nerven hätte gehen können. Er hätte sagen können, Leute, wir brauchen jetzt mal so ein bisschen Me-Time, Us-Time. Also wir müssen uns jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen alle und dann kommen wir mal gestärkt, ermutigt aus der Einsamkeit zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr Kinder habt, kommt nach einem langen Arbeitstag heim, macht die Tür auf und das Erste, was ihr hört, ist, Papa, da bist du ja. Schau mal, guck mal, ich hab da was gemalt, können wir was spielen? Und so schön diese Sehnsucht der Kinder ist, so anstrengend kann sie sein. Also ich hätte Jesus schon verstehen können, wenn er gesagt hätte, Leute, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Aber das tut Jesus hier nicht. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Er ist geführt von tiefem Mitgefühl. Und das Wort, ich erspare euch den griechischen Ausdruck, dieses Wort, das hier im Urtext verwendet wird, für Mitgefühl, wird im gesamten Neuen Testament ausschließlich im Zusammenhang mit Jesus verwendet. Wahrscheinlich, weil wir oder ich gar nicht in der Lage wären, dieses Mitgefühl auszudrücken und aufzubringen. Das geht weit über jeden menschlichen Versuch oder über bloße Empathie hinaus. Was war aber der Auslöser? Wir haben gelesen, sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und das hat Jesus gesehen. Er hat die Menschen rennen sehen, wie sie herbeieilen, um an den Platz zu kommen, wo Jesus und seine Jünger waren. Aber wusste sie überhaupt, warum? Oder hatte sie überhaupt verstanden? Oder war es halt mehr so eine Gruppendynamik? Habt ihr schon mal einen Haufen Schafe ohne Hirte gesehen? Ziellos und durcheinander? Und vermutlich muss Jesus das gesehen haben. Und er war nicht ärgerlich, er war nicht entnervt, sondern er hatte Mitgefühl. Jesus sagt an einer anderen Stelle selbst, ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe. Also beginnt Jesus, sie zu lehren. Dem Auftrag der Kirche nachzukommen, eigentlich den pastoralen Auftrag, den jeder Prediger hier bei uns und in der neutestamentlichen Kirche haben sollte, die Schafe zu füttern im übertragenen Sinn. Es war auch das, was Jesus später zu Petrus sagt, in der Begebenheit, als er ihn fragt, liebst du mich? Und Petrus dann sagt, ja, Jesus, dreimal habe ich dir gesagt, dass ich dich liebe. Und was sagt Jesus dann? Dann weide meine Schafe. Also lehrt Jesus die Menschenmenge. Und in einer Predigt von R.C. Sproul sagt er mal, und so ging mir das auch, als ich das gelesen habe, man vergisst das ganz oft in diesem Zusammenhang, weil es ja nachher auch noch um ein wirkliches Wunder geht. Aber Jesus lehrt die Menge einen ganzen Tag lang. Diesem Wunder voraus geht eine stundenlange Unterweisung von Jesus an alle, die da zusammengekommen sind, weit über 5000 Menschen, die, wie wir es im Johannesevangelium lesen, vom wahren Brot des Lebens gekostet haben. Und dann war es eben Abend und die Jünger kommen zu Jesus und stellen fest, es gibt hier nichts zu essen. Wir sind außerhalb der Stadt. Jesus sagt den Leuten jetzt bitte, sie sollen gehen. Wir haben keine Verpflegung. Schick sie doch nach Hause, dass sie sich noch versorgen können in den Dörfern, bevor die Läden schließen. Was sagt Jesus? Gebt ihr ihnen doch zu essen. Jetzt seid ihr dran, liebe Jünger. Ich habe sie den ganzen Tag gefüttert. Und die Jünger waren irritiert. Jesus, 200 Denare? Ganzer Jahreslohn. Wir lesen ein paar Kapitel weiter vor. Jesus schickt die Jünger weg, ohne irgendwas in der Tasche. Er sagt, nehmt nichts mit, außer das, was er am Leib tragt. Jesus, wo soll man das hernehmen? Wir haben nicht das, was wir brauchen. Und Jesus, er sagt, gebt mir, was ihr habt. Ich werde es segnen. Und dann erwarten wir Gottes Handeln. Lasst uns sehen, liebe Gemeinde, was Gott macht, wenn wir ihm geben, was wir haben. Lasst uns sehen, was Gott macht, wenn wir tun, was wir können. Tut, was ihr könnt, gebt, was ihr habt, und dann geht aus dem Weg und schaut, was Gott tut. Das gilt für uns heute Morgen genauso. Eine Ermutigung, nicht nur fürs kommende Jahr, mit all den Herausforderungen, die wir heute noch gar nicht kennen, in Familie, Beruf, Gesundheit, Gemeinde. Nicht an meiner oder deiner Kraft hängt Gottes Reich. Das wäre schrecklich. Aber Gott möchte deinen Einsatz. Er möchte, dass du dich voll und ganz einbringst und er tut dann den Rest. Die dritte und letzte Überschrift für heute Morgen ist Jesus, das Brot des Lebens. In unserem Text berichtet auch die Zuhörer dann von einer Parallele, einer Begebenheit im Alten Testament, nämlich als das Volk Israel in der Wüste mal wieder ungeduldig wird und jammert und klagt. Wir lesen ab Vers 30 da, doch da sagten sie zu ihm, wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen, wie es ja in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot vom Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und das der Welt das Leben gibt. Gott hat dem Volk Israel in der Wüste jeden Tag neues Brot in Form von Manna gegeben. Und irgendwann hatte das Volk die Nase voll. Manna zum Frühstück, Manna zum Mittag, Manna zum Abend. Irgendwann reicht's. Das Volk sagt, also Mose, sorry, wir hatten jetzt gegrilltes Manna, gekochtes Manna, blanchiertes Manna, Manna Soufflé. Wir haben wirklich genug. Bring uns bitte zurück nach Ägypten. Das bisschen Sklavenarbeit, das bisschen Unterdrückung. Aber Mose, wir hatten Zwiebeln und Knoblauch und Lauch und Gurke. Es scheint, als hätte sie das Joch der Unterdrückung, das sie zu tragen hatte, vergessen. Sie waren dabei, die Bürgerschaft im Reich Gottes gegen Zwiebeln und Gurke einzutauschen. Und Mose geht zu Gott und sagt, Gott, ich bin durch. Such dir einen anderen. Man kann es diesem Volk nicht recht machen. Jetzt wollen sie Fleisch. Und Gott sagt, okay, sie wollen Fleisch, dann kriegen sie Fleisch. Und zwar nicht einmal oder zweimal, sondern so lang, bis es ihnen zur Nase wieder rauskommt. Gott sagt zu Mose, Mose, ich werde sie alle versorgen. Ich werde ihnen allen zu essen geben. Und Mose sagt zu Gott, aber wie bitte, könnt ihr 4. Mose 11, Vers 23 nachlesen, wie soll das funktionieren? Willst du jetzt alle Kühe, alle Schafe töten? Wie soll das gehen? Das Volk, zu dem ich gehöre, zählt 600.000 wehrfähige Männer. Und du sagst, dass du uns einen Monat lang Fleisch zu essen geben willst. Können denn so viele Schafe, Ziegen und Rinder für sie geschlachtet werden? Ab Vers 22 im 4. Mose 11. Dass es für alle genug ist? Oder soll man alle Fische des Meeres für sie fangen, dass es reicht? Und Gott antwortet, wie es ein Jude versteht, nämlich mit einer Gegenfrage. Er sagt, ist die Hand Jahwes etwa zu kurz? Vergisst du eigentlich, mit wem du hier sprichst, Mose? Tritt mal zurück und guck, was ich tue. Nämlich das, was ich gesagt habe, dass ich tue. Und so gebe in unserer Begebenheit auch die Jünger nach, und gebe Jesus 5 Brote und 2 Fische, die ein Junge dabei hatte. Und Jesus dankt Gott. Wie Johannes schreibt, er sprach das Dankgebet. Gelobt seist du, unser Herr und Gott, König der Welt, der das Brot aus der Erde hervorbringen lässt und für alles sorgt, was du geschaffen hast. Es war ein Gebet der Fürsorge, das Gott preist. Wir danken dir, Herr, dass du unser täglich Brot bereitet hast. Und dieses Wunder, von dem wir hier lesen, das übrigens das einzige Wunder ist, das in alle vier Evangelien überliefert wird, zeigt uns nicht nur das, was Jesus damals getan hat, sondern es wirft auch den Blick in die Zukunft, auf das letzte Abendmahl. Jesus sagt, noch gebe ich euch das Essen, aber es kommt der Tag, da wird euch Gott ernähren. Er wird euch das Brot geben, das vom Himmel kommt. Er wird euch mit und durch sich selbst nähren. Was war das Ergebnis der Speisung der 5000? Wenn Jesus seine Leute nährt, sind Körbe voll mit Resten. Jeder Hunger, der an diesem Tag bestanden hat, wurde gestillt. Und liebe Gemeinde, das ist der Grund, warum wir zu ihm kommen. Um unseren tiefsten Hunger, den wir haben, zu stillen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Und die Zuhörer damals hatten wohl ihre Probleme beim Glauben an die Worte des Lebens. Und ganz ehrlich, geht's uns manchmal anders. Wir kommen von Weihnachten her, da kennt, glaube ich, jeder dieses Gefühl des Sattseins, des ich brauche wirklich nichts mehr Gefühl. Und so wie Jesus hier im übertragenen Sinn von körperlicher Nahrung spricht, so gilt dieser Vergleich auch, glaube ich, für die Sattheit unserer Generation. Ich musste so darüber nachdenken, wie wir in unserer westlichen Welt eigentlich so leben. Wir haben alles, was wir brauchen. Und noch viel, viel mehr. Und wenn wir was nicht haben, dann bestellen wir es uns halt einfach. Amazon liefert am nächsten Tag. Man sagen lasse in mancher Gegend sogar noch am selben Tag. Wenn wir Amazon haben, wozu brauchen wir da Jesus? Und Tobi hat es am Heiligabend in der Andacht gesagt, die Freude, der Glanz in den Augen der Kinder und der Beschenkte, der hält nicht ewig, oft nicht mal besonders lang. Irgendwann verblasst er wieder. Und so, wie es mit der Sattheit nach Weihnachten ist das genauso. All der materielle und spirituelle Reichtum, aus dem wir heute schöpfen können, der hält doch nicht lange vor. Ihr kennt es doch sicher. Man kann so viel essen, wie man schafft. Sogar mehr, wie dir gut tut. Und du wirst trotzdem immer wieder hungrig werden. Die Menschen, die bei der Speisung der 5000 wirklich satt waren, sodass Dinge übrig waren, die waren am nächsten Tag wieder hungrig. Nicht nur im körperlichen Sinn. Sie kamen wieder, sie wollten weiter von Jesus genährt, versorgt und gelehrt werden. Jesus ist der Einzige, der unseren Hunger wirklich dauerhaft und umfassend stillen kann. Und wieder ist es so, ob du das glaubst oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist eine Tatsache. Du darfst aber ruhig glauben. Und ich weiß nicht, was uns das Jahr bringen wird, wie sich das alles entwickelt in der Welt, im Privaten, in der Gemeinde. Aber ich weiß, dass wenn wir zu Jesus kommen, dann bekommen wir alles, was wir brauchen. Vielleicht nicht das, was wir gern hätten, aber alles, was wir wirklich brauchen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Und ein Gedanke kam mir noch so im Nachgang, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, deswegen entschuldigt, wenn ich da noch eine kleine Extra-Runde drehe. Wir lesen vor dieser Begebenheit von dem Fest, das Herodes feiert, das dann in der Enthauptung von Johannes gipfelt. Und Es ist schon erstaunlich, wie wir hier mit zwei Festen konfrontiert werden, die unmittelbar im Zusammenhang stehen. Das erste Fest wird eben von Herodes gefeiert. Das zweite Fest von Jesus. Beim ersten Fest waren nur die Elite, waren die oberen 10.000 der Regierung mittels Einladung eingeladen. Beim zweiten Fest war es die Bevölkerung, die Handwerker, die Bauern, waren alle eingeladen. Beim ersten Fest wurde die Speise von Sterneköchen und von Gourmets zubereitet. Beim zweiten Fest durch die Hand des Messias. Beim ersten Fest gab es Unterhaltung durch exotische Tänze, körperliche Begierde. Beim Fest von Jesus steht an erster Stelle Gottes Reich, das verkündet wird durch seinen Sohn. Am Ende vom Herodesfest steht die blutige Zurschaustellung vom Kopf von Johannes dem Täufer nach seiner Enthauptung im Gefängnis. Beim Fest, das uns von Jesus berichtet wird, gab es nichts dergleichen, nur Barmherzigkeit, Erbarmen und Mitgefühl. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Das gilt auch dir heute Morgen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er kennt deine und meine Bedürfnisse ganz genau. Er sieht dich und er will deinen Hunger stillen, sodass du nie wieder hungrig sein musst. Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten. Steht gern auf dazu, wer kann. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen können. So wie wir sind, so wie wir jetzt vor dir stehen oder auf dem Sofa sitzen. Ich danke dir, dass du uns siehst, dass du unsere Herzen kennst, dass du jeden von uns geschaffen hast, kennst und liebst. Dass du für jeden von uns den Weg ans Kreuz gegangen bist. Dass du für jeden von uns den Tod auf dich genommen hast, um Rettung zu schaffen, weil du uns siehst, weil du weißt, was wir wirklich brauchen. Und wir kommen zu dir mit dem tiefen Hunger, um unser Innerstes zu füllen mit deinem Wort, mit dem, was du gesagt und getan hast. Und Jesus, ich bete für jeden von uns in diesem neuen Jahr, dass du uns diesen Hunger stillst, dass wir satt sind durch dich, dass wir alles andere links liegen lassen können und uns fülle mit dir, geführt durch den Heiligen Geist. Und ich bete, dass du uns im neuen Jahr einfach die Augen öffnest und Dinge zeigst, wo wir unseren Hunger anders stillen und versuche, die Leere in uns zu füllen. Und ich bete, dass du an diese Stelle trittst und dass du diese Leere füllst und dass das überfließen kann und Früchte trägt in die Welt hinaus, dass wir Menschen erreichen können mit deiner guten Botschaft. In deinem Namen, Jesus. Amen.